Die Arbeit des Kritikers ist in vieler Hinsicht eine leichte. Wir riskieren sehr wenig und erfreuen uns dennoch einer Überlegenheit gegenüber jenen, die ihr Werk und sich selbst unserem Urteil überantworten. Am dankbarsten sind negative Kritiken, dass sie amüsant zu schreiben und auch zu lesen sind. Aber wir Kritiker müssen uns der bitteren Wahrheit stellen, dass im Großen und Ganzen betrachtet das gewöhnliche Durchschnittsprodukt wohl immer noch bedeutungsvoller ist als unsere Kritik, die es als solches bezeichnet.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo zusammen, hallo Manu. Ich denke mal, ihr habt dieses wunderschöne Zitat vielleicht gar nicht erkannt. Es ist ein Zitat aus Ratatouille, dem großartigen Film Ratatouille und stammt vom Kritiker, vom Restaurantkritiker Anton Ego.
Ja. Und es ist eine der Lieblingsfilme oder Geschichten auch unserer Kinder gewesen. Das ist auch wirklich ein Fest, dieser Film. Ein Film für die ganze Familie, wer ihn nicht kennt. Ein Animationsfilm, ich glaube, aus dem Hause Pixar oder Disney oder beides gehört ja zusammen. Egal, auf jeden Fall eine ganz spannende und putzige Geschichte von einem Küchengehilfen, der mit Hilfe von Ratten kochen lernt und dann eigentlich so auf der Klimax des Films eben diesem berüchtigten Restaurantkritiker, einer ganz verknöcherten, schalen, verbitterten, harten, kalten Person, eben diesen Teller mit Ratatouille auftischt. So, das ist eine der Schlüsselszenen.
Da passiert eine Offenbarung.
Ja.
Sobald die Geschmacksknospen seiner Zunge dieses Ratatouille schmecken, wird er zurückgebeamt in seine Kindheit, findet sich in der Küche und am Tisch seiner Mutter wieder. Der Stift, mit dem er seine Kritik schreiben will, fällt ihm aus der Hand und das Einzige, was er noch halten kann, ist diese Gabel und in seinem Gesicht ist seliges Staunen ergriffen sein.
Ja.
So Manu, und warum erzählen wir das überhaupt? Wir sind ja hier nicht bei Popcorn Culture. Ja, es ist der Versuch, mit einem guten Bild auch mal etwas selbstkritisch zu werden, als ausgeglaubt und als das, was wir hier gemacht haben. Wir haben ja immer gesagt, wir sind der Podcast, der über das sprechen will, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Und damit waren wir nicht selten in der Rolle des Kritikers. Das kann man ja mal so zugeben.
Ja, wir haben ja mehrere Staffeln gemacht, zum Beispiel zu bekannten christlichen Buchbestsellern oder zu den Top 10 der Sachbuchbestsellerliste und so weiter und haben da immer einen kritisch, meistens einen kritisch wohlwollenden Blick auf diese Titel geworfen. Und für diese Staffel, also jetzt nach den 4 Folgen Freiheitsprojekt quasi, setzen wir heute an zu einer neuen Staffel von Ausgeglaubt. Und für diese Staffel haben wir eben so paradigmatisch diese Begebenheit aus dem Ratatouille-Film an den Anfang gestellt. Dieses Offenbarungserlebnis des Restaurantkritikers, wo es so wunderbar inszeniert ist, auch wie er die Rolle wechselt vom Kritiker und ihm fällt der Stift aus der Hand und er wird zu einem Teilhaber eines Geschehens, er wird zum Teil einer Geschichte, er hat plötzlich sein Leben vor Augen und plötzlich irgendwo wird ihm dieses Ratatouille zur Offenbarung und das ist so die Denkfigur, die wir mitführen wollen in die folgenden Podcast-Folgen.
Ja, und vielleicht müssen wir mal sagen, was wir da eigentlich vorhaben.
Genau, was haben wir denn vor, Stefan?
Also so, es geht um nicht weniger als um die Darstellung des christlichen Glaubens. Das ist ja schon mal ganz schön viel. Keine Angst, wir überschätzen uns nicht so sehr, dass wir denken, Manu und Stefan erklären euch nicht nur die Welt, sondern auch den ganzen christlichen Glauben, sondern wir wollen uns dabei an dem orientieren, was uns vorgegeben ist. Das heißt auch, wir werden nicht die Köche sein, die das Ratatouille kochen für euch. Wir sind auch natürlich als Podcast nicht das Ratatouille selbst. Aber was wir versuchen zu sein, ist vielleicht sowas wie dieser sympathische Kellner im Film Ratatouille. Und wir hoffen, dass wir euch da was servieren können, was in der Küche zubereitet worden ist. Und die Küche, das wäre vielleicht die Kirche, das wäre die Kirchengeschichte, das wäre die Tradition, in der wir stehen und zu der wir selbst gehören. Und das bedeutet also, Manu und ich wollen versuchen, als Teil der Kirche, in der Tradition, in der wir stehen, die wesentlichen Dinge des Glaubens, der uns darin trägt und verbindet und herausfordert, einmal darzustellen, so in der Gesamtheit, die wir überblicken und die wir ja auf dem Schirm haben.
Ja, ja, und eben unsere Rolle ist, kann man beschreiben, als diejenige des Servierjungen, der aber selbst, könnte man sagen, von dem Ratatouille gekostet hat. Also wir sind nicht nur irgendwie neutrale Übermittler einer Botschaft der Kirche, sondern wir möchten über ganz wesentliche Grundeinsichten des christlichen Glaubens sprechen, die uns auch selbst etwas bedeuten, die sich uns auch selbst irgendwo erschlossen haben, die uns auch selbst bewegen oder in Beschlag nehmen. So, das ist, wir sind beteiligt an dieser Glaubensgeschichte, aber wir haben das nicht einfach selbst ausgeköchelt, sondern empfangen quasi das auch aus der langen Geschichte, Glaubensgeschichte der Kirche und wollen so ein bisschen einführen oder hinführen zu diesen christlichen Grundüberzeugungen.
Ja, das heißt auch das, was wir tun, tun wir jetzt nicht aus einer Außenperspektive, einfach als Beobachter, sondern eben tatsächlich wie ein Kellner, der sich durchaus loyal und verbunden fühlt mit der Küche und der hofft, dass das Produkt, das wir da auftischen werden, die Mahlzeit, die wir servieren werden, auch schmeckt. Und da ist das jetzt nicht etwas komplett anderes, was wir tun, als das, was wir sonst manchmal im Podcast gemacht haben. Aber vielleicht ist es mal eine super Gelegenheit, einen Überblick zu gewinnen, wie hängen denn alle diese einzelnen Teile christlicher Glaubensaussagen eigentlich überhaupt zusammen.
Ja.
Und wir haben Glück, oder? Wir stehen quasi auf den Schultern von Riesen, oder man könnte auch sagen, wir haben Rückenwind aus 2000 Jahren Kirchengeschichte und Theologiegeschichte und können uns da orientieren an dem, was schon gedacht wurde, auch was die Struktur selbst angeht.
Ja.
Die verschiedenen Strukturen, wie man den christlichen Glauben darstellen kann, verschiedene Titel, Untertitel etc. Insgesamt haben sich dann doch so Darstellungsformen durchgesetzt, die wesentlichen Themen des Glaubens versuchen abzuhandeln. Und genau das werden wir auch tun.
Ja, also das Ziel war jetzt nicht besondere Originalität, so quasi ein völlig frischer, neuer Zugang zum christlichen Glauben aus einem noch nie eingenommenen Blickwinkel, sondern wir versuchen natürlich, die verschiedenen Themen darzustellen, auch im Kontext unserer Zeit und auch Anschlussmöglichkeiten zu finden für Menschen. Wo wird das einsichtig? Wo könnte das einleuchten? Wo könnte das auch resonieren mit Fragen und Sehnsüchten oder Antworten, die Menschen heute finden? Aber wir orientieren uns an 6 großen Themen oder Stationen der klassischen, man könnte sagen, der klassischen christlichen Dogmatik.
Dogmatik ist jetzt ein ganz schlimmer Begriff
für
viele, Manu. Vielleicht müssen wir kurz etwas sagen zu Dogmatik.
Ja, Dogmatik hat natürlich einen ganz, ganz schlechten Ruf. Das ist einer der Begriffe, so ein bisschen wie Mission oder so, die irgendwie in Ungnade gefallen sind in unserer Zeit, teilweise ja auch zu Recht, weil sie sich mit problematischen Entwicklungen in der Kirche verbinden. Wenn man heute sagt, einer ist irgendwie als ein ganz dogmatischer Typ, ist das selten als Kompliment gemeint. So, dass man hat das Gefühl, Dogmatik, das sind irgendwelche Paragraphenreiter, das sind Leute,
dieses die... Oberlehrerhafte,
genau,
das Autoritäre, das, was weiß, was wahr ist und sagen kann, was nicht dazu gehört.
Genau, die Urteils Freudigen, die den Stab über allen brechen, die nicht ganz dem eigenen Glaubensverständnis entsprechen und so. Das ist nicht die Idee, wenn wir von Dogmatik sprechen. Das ist nicht die Idee, die wir jetzt vor Augen haben.
Und Dogmatik ist eigentlich ein sehr demütiges, bescheidenes Unternehmen. Weil es ja nicht darum geht in der Dogmatik, dass man den christlichen Glauben verteidigt oder dass man sagen kann, warum etwas wahr ist oder warum etwas stimmt, sondern man sammelt zunächst mal das, was in der Kirche, in einer bestimmten Kirche zu einer bestimmten Zeit geglaubt wird, was da eben eigentlich die Lehre ist, also die Mainstream-Lehre ist. Und das stellt man dar. Und man stellt es nicht dar, um zu sagen, schaut mal, das ist sakrosankt, das müsst ihr quasi schlucken, sonst seid ihr keine Christen und Christin und gehört nicht dazu. Man stellt es dar, damit man es diskutieren, damit man es kritisieren, aber auch damit man daraus lernen kann.
Exakt. Also Dogmatik ist eigentlich ein Gespräch oder eine Gesprächseinladung. Das sieht man schon alleine daran, dass natürlich keine zwei christlichen Dogmatiken miteinander völlig übereinstimmen, sondern da bezieht man sich auf die Tradition, man bezieht sich auf Augustinus, auf Thomas von Aquin, auf bekannte Figuren der Theologiegeschichte, grenzt sich von ihnen ab, sagt, ja, das hat man damals so verstanden auf dem Hintergrund der philosophischen Weichenstellungen der Zeit und heute kann man das so nicht mehr denken, heute muss man das anders stricken und dann, da wird eigentlich eine Geschichte, ein Gespräch fortgesetzt über diese Kernthemen und der Versuch unternommen, den christlichen Glauben in einer aktuellen Zeit irgendwo plausibel darzustellen und abzubilden.
Oder mindestens verständlich darzustellen, abzubilden. Oder? Und vielleicht noch ein Beispiel oder ein Bild. Und dann müssen wir dann auch mal zu den Themen kommen, die uns beschäftigen. Ja. Aber vielleicht noch ein Bild. Ich glaube, Dogmatik wird oft überschätzt. Und zwar so, dass man denkt, es geht hier quasi um die reine, wahre Lehre, die jetzt dargestellt wird. Und wenn diese Lehre richtig und gut dargestellt wird, dann können die vernünftigen und einsichtigen Menschen gar nicht anders als sich zum Glauben bekehren, quasi Unteil der Kirche werden. Mhm. Das wäre eben nicht Dogmatik. Dogmatik ist eigentlich eine menschliche Antwort darauf, dass man merkt, oh, ich selbst habe Glauben, ich selbst bin gläubig und ich bin das in einer Gemeinschaft mit anderen, die auch glauben. Und das verlangt irgendwie danach, mindestens für viele Menschen, dass sie das Ganze auch denkerisch einholen und sich fragen, wie passt das denn eigentlich zusammen? Wie ist es denn? Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Bilder helfen mir zu erklären, was ich in mir selbst als Glaube finde und was mich Dinge für wahr halten lässt? Oder aufgrund dessen ich Dinge für verlässlich halte.
Ja.
Es gibt andere Menschen, die drücken das anders aus. Die machen zum Beispiel Musik. Es gibt andere Menschen, die finden einen anderen künstlerischen Ausdruck. Es gibt Menschen, die machen das vielleicht stärker im Gebet. Das sind alles Formen, die man nicht gegeneinander ausspielen sollte. Nur ist es nicht so, dass die Dogmatik quasi das Primat über all diese Formen hat. Es ist nichts anderes als menschliches Denken über das, was man denkt, was göttliche Wirklichkeit in unserem Leben tun könnte.
Ja, und ich finde das ein wichtiger Hinweis, dass Dogmatik steht nicht am Anfang, sondern der Glaube von Menschen, die Glaubensgeschichte, die Glaubensgemeinschaft steht am Anfang und die denkt, die Menschen, die Glaubenden denken über ihren Glauben nach und versuchen sich und dann natürlich schon auch anderen vielleicht Rechenschaft abzugeben, dass das jetzt nicht komplett unvernünftig oder verstandeswidrig oder widersprüchlich ist, was sie hier glauben. Aber es ist nicht so, dass die Dogmatik am Anfang steht und dann glauben die Leute, weil das in der Dogmatik steht, sondern die am Anfang glauben Menschen und dann denken sie über ihren Glauben nach. Und man muss auch sagen, die erste Dogmatik hat sich ja nicht einfach quasi am grünen Tisch entwickelt, dass ein paar Theologen oder Priester so viel Zeit an der Hand hatten und dachten, ja, ich schreibe jetzt mal ein dickes Buch, sondern das Dogmatik ist ja Ergebnis oder auch Ausdruck eines ständigen Ringens mit diesen Themen und auch eines Ringens, einer Auseinandersetzung mit Fragen um Geltung und Wahrheit, da das schon in der frühen Kirche, da hat man wirklich mit harten Bandagen auch gekämpft um die Frage, ja, wie ist das jetzt mit Jesus Christus? In welchem Verhältnis steht denn Jesus zu Gott selber? Und wie ist das mit dem Schöpfer? Und wie ist das mit keine Ahnung, mit anderen Göttern und so weiter? Wie ist das mit der Ewigkeit? Da wurde ganz viel, das ist Ergebnis dann großer Auseinandersetzungen und wiederum ein Beitrag zu aktuellen Auseinandersetzungen.
Ja, und es sind sehr, sehr oft ganz existenzielle Fragen, die dahinter stehen.
Ja.
Und wir müssen aufpassen, dass wenn wir versuchen, in einer Dogmatik darzustellen, was christlicher Glaube ist, dass wir diesen Ursprung, diese Wurzel, die Kraft hat, nicht aus den Augen verlieren.
Ja.
Es geht nicht darum, vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen und alles irgendwie abzubilden, sondern es geht darum, die wirklich wichtigen Fragen und die Sprachbilder, die Metaphern, die Ideen, die dazu in der Kirche gewachsen sind, zu zeigen.
Ja.
Manu, wir haben gesagt, wir machen nichts wahnsinnig Originelles. Wir halten uns an einen ganz klassischen Aufbau, den wir beschreiten werden. Und natürlich fangen wir an mit Gott.
Ja, warum nicht, oder?
Ja, ein ganz großes Wort, ein ganz großer Begriff, aber ein Begriff, der sofort nach anderen Begriffen und Orten schreit, die wir abschreiten müssen. Also nachdem wir über Gott sprechen, kommt der Mensch.
Der Mensch, ja. Der Mensch als jetzt nicht einfach als Gegenstand irgendwie naturwissenschaftlicher Untersuchung oder evolutionsbiologischer Entwicklungen und so weiter, sondern der Mensch als aus theologischer Perspektive, der Mensch als Gottes Ebenbild, der Mensch als Empfänger der Zuwendung Gottes, auch der Mensch als derjenige, der glaubt und über Gott nachdenkt, natürlich.
Ganz
also,
genau.
Wir können auch da keine Außenperspektive einnehmen, sondern wir denken als Menschen über den Menschen nach und über Gott nach und über einen ganz besonderen Menschen im dritten Thema dann.
Ja, nämlich über Jesus Christus. Und Jesus Christus ist aber nicht einfach ein Mensch, eine Person, eine Figur oder ein Prophet, sondern Jesus Christus ist quasi die Scharnierstelle, um die sich alles dreht,
ja,
wenn wir über den christlichen Glauben nachdenken. Also es ist nicht einfach jemand, der von da bis da gelebt hat und das gesagt hat, sondern indem wir eben nicht einfach sagen Jesus von Nazareth, sondern sagen Jesus Christus, meinen wir mehr als nur einen Menschen, eine Figur, einen Propheten. Wir meinen etwas, das die Kraft hat, uns den Gottesbegriff, den Menschenbegriff, den Weltbegriff etc. all das zu erschließen, eine Perspektive zu geben darauf.
Ja, genau, genau. In quasi durch Jesus Christus wird uns überhaupt die Wirklichkeit Gottes und des Glaubens und letztlich auch die Wirklichkeit dieser Welt erst aufgeschlossen nach christlicher Überzeugung. Ja. Also das ist Dreh- und Angelpunkt. Dann reden wir als viertes Thema über den Geist. Jetzt haben wir auch die Trinität zusammen, also Gott, der Vater, der Schöpfer, Jesus Christus, der Sohn und dann der Heilige Geist, nicht der Poltergeist oder sonst irgendwie, sondern der Heilige Geist als derjenige, der in den Glaubenden wohnt und durch sie wirkt und eigentlich auch die Entwicklung, und jetzt sind wir dann schon beim nächsten Thema, der Kirche,
ja,
klar, versichert.
Ja. Also das ist quasi die Kraft, die in der Geschichte wirkt, die Kirche bildet und Kirche verändert und Kirche transformiert. Und deswegen genau der nächste Begriff dann die Kirche. Und am Schluss machen wir nochmals das Fenster ganz weit auf und blicken raus gegen den Himmel. Mhm. Wir haben das Himmel genannt. Man könnte auch sagen, die letzten Dinge, wie auch immer man es beschreiben will. Es geht quasi um das, was einerseits noch nicht da ist und auf uns zukommt, aber als das, was auf uns zukommt, schon alles in ein ganz anderes Licht rückt, als es sonst wäre ohne Himmel, ohne Zukunft, ohne das Reich Gottes, das angebrochen ist.
Ja, und man muss sagen, jetzt bei diesen sechs Themen, Wir haben das schon gemerkt in der Diskussion darüber, womit wir jetzt genau anfangen und wie wir das genau ordnen. Eigentlich kann man nur mit allen gleichzeitig anfangen. Also eigentlich stehen wir vor dem Problem, dass jede Person hat, die irgendwie eben eine Dogmatik schreiben oder den Glauben systematisch darstellen oder abschreiten will, die Glaubensinhalte. Man muss nacheinander sagen, was man eigentlich gleichzeitig sagen müsste. Und man könnte einen Case machen, fast für jedes dieser Themen, dass es am Anfang stehen müsste. Also man könnte sagen, ja, also Jesus Christus, wieso kommt das als Drittes? Man müsste damit anfangen, hier entscheidet sich doch alles. Das
ist genau,
doch
also wer Gott ist, wissen wir ja nur.
Genau, wissen wir nur durch die Selbstoffenbarung in Jesus Christus. Man könnte sagen, ja, aber man muss doch bei Menschen anfangen. Wir sind ja diejenigen, die über Glauben nachdenken. Wir sind diejenigen, die glauben. Da muss es doch beginnen.
Man könnte aber natürlich dann auch sagen, ja, also vielleicht gar keine gute Idee, beim Menschen anzufangen, weil der könnte ja genau das, was Gott für ihn ist, ganz sicher nicht verstehen ohne den Heiligen Geist.
Ja.
Also brauchen wir zunächst mal den Heiligen Geist, damit wir überhaupt verstehen können, wer Jesus Christus für uns ist und wer Gott ist. Und dann erst wissen wir, was der Mensch ist.
Ja, genau. Genau. Und natürlich könnte man auch sagen, nein, man muss natürlich bei der Kirche beginnen, weil wir ja nicht im luftleeren Raum über Glaube reden, sondern weil wir ja auf den Schultern früherer Generationen und in einer Geschichte, in einer Glaubensgeschichte mit vielen hundert Jahren von glaubenden Menschen in der Kirchengeschichte stehen und wie wir haben den Glauben empfangen quasi als Teil der Kirche und von der Kirche und wir bekennen ihn und bezeugen ihn als Teil der Kirche. Eigentlich müsste Kirche am Anfang stehen. Also man könnte den Case für jedes Thema machen.
Kannst du es auch für den Himmel öffnen, oder? Und sagen, ja, also dass wir überhaupt diese Frage in uns drin haben und diese Ahnung, dass das, was jetzt ist, nicht alles ist und uns mit diesen ganzen Fragen beschäftigen müssen, also dass diese Sehnsucht da ist, das ist ja genau das, was vom Himmel her auf uns zukommt.
Stimmt,
und uns zeigt, dass das hier nicht alles ist.
Ja, ja.
Also wir könnten überall anfangen. Wir könnten auch ganz, ganz anders strukturieren und sagen, müssten wir nicht viel mehr von menschlichen Fragen ausgehen? Also, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Diese großen Fragen. Wir haben uns dazu entschieden, nicht pädagogisch zu sein. Das ist vielleicht ganz entscheidend. Also, wir versuchen hier nicht etwas zu vermitteln, in dem Sinn, dass wir sagen, ja, wir haben hier eine große Wahrheit und jetzt brechen wir das in Stücke, dass wir es den Kindern verfüttern können. Das ist gar nicht die Haltung dieses Podcasts, sondern wir versuchen wirklich darzustellen, in der Hoffnung, dass diejenigen, die das hören, selbst Wege und Bilder finden, das mit ihrem Glauben, mit ihrem Leben, mit ihren Fragen in Verbindungen zu bringen.
Ja. Ja, und lass mich doch nochmal die Brücke schlagen zur Metapher, die wir eingangs gebracht haben, also zu diesem Ratatouille. Es ist eben nicht unsere Absicht, den Glauben von einer Außenperspektive zu beschreiben. Wir haben uns nicht vorgenommen, jetzt einfach im Rückblick auf Kirchen- und Theologiegeschichte den kleinsten gemeinsamen Nenner christlicher Glaubensinhalte abzubilden oder jetzt die ultimative Präsentation und Systematik des christlichen Glaubens zu präsentieren, die eigentlich allen Hörerinnen und Hörern zwingende Argumente liefert, diesen Glauben auch zu teilen, sondern wir führen unsere Gespräche und leiten durch diese Staffel auch aus einer Innenperspektive oder aus einer, in dem Sinne aus einer betroffenen Perspektive als Menschen, die sich selber als Glaubende wiedererkennen und wiederfinden, die auch in diesen Diskussionen auch über ihren eigenen Glauben nachdenken und die quasi als Leute, die das Ratatouille bereits probiert haben, vielleicht anderen dieses Ratatouille servieren, ohne diesen Offenbarungsmoment, das der Restaurantkritiker auch hat, dass darüber verfügen wir nicht. Wir können das nicht, das können wir nicht einfach multiplizieren. Mhm. Wir können das Ratatouille quasi servieren, abgeschmeckt im Kontext unserer Zeit Und die Hörerinnen und Hörer können sich das reinziehen. Und vielleicht gibt es ja solche Momente, wo dann Menschen sich beim Hören des Podcasts irgendwie in dieser Glaubensgeschichte wiederfinden oder ihnen irgendwo die Augen aufgehen oder sie irgendwie staunen über etwas oder sich ihnen etwas plötzlich als stimmig und bedeutsam erschließt. Wer weiß, ja.
Ja, also das, was wir tun können, ist quasi sagen, in diesem Restaurant reformierte Kirche und ihr Glaube servieren wir das Best-of aus einer 2000-jährigen Geschichte, das wir kennen, das uns bekannt ist.
Ja.
Und wir servieren das in 6 Gängen und wir sind ein sehr höflicher Kellner. Das bedeutet, wir servieren schon das, woran wir selbst glauben und womit wir uns auch identifizieren können. Aber wenn ihr dann sagt, ja, aber das ist doch Bullshit, das schmeckt überhaupt nicht, dann werden wir nicht sagen, doch, doch, du hast es nur nicht verstanden, sondern wir werden sagen, gut, das melden wir an die Küche zurück. Ist dann halt schade.
Ja, melden wir zurück. Aber
finde ich schon was Wichtiges. Es ist nicht so, dass wir glauben, wir müssten diese einzelnen Gänge verteidigen oder irgendwie sowas. Wir servieren euch, was wir kennengelernt haben. Und da hätten wir wirklich Freude dran, wenn ihr uns auch zurückmelden könnt, ob das geschmeckt hat, ob das irgendwie genießbar war oder ob man das anders machen müsste. Manu und ich wissen noch nicht, was dann schlussendlich irgendwie daraus werden soll. Wir haben einfach beide gemerkt, wir haben Lust, jetzt mal wirklich was zu machen, wo wir über den Glauben, in dem wir stehen, im Großen und Ganzen nachdenken wollen, auch mal Rechenschaft ablegen wollen, wie das zusammenhängt. Kann gut sein, dass es daraus irgendwann ein kleines Büchlein, ein Workshop, ein Kurs oder irgendwas gibt. Und wir wären sehr, sehr dankbar, wenn wir dazu das Feedback von euch und die ja wirklich auch Kritikpunkte und Dinge, die wir besser machen müssen, einbauen können.
Ja, ja, das danke für den Hinweis auch darauf, dass was wir bis jetzt gesagt haben, das klingt vielleicht so einfach schon so wunderbar vorgekocht und abgeschmeckt und so, aber in Tat und Wahrheit haben wir einfach die ganz grobe Marschrichtung abgesteckt und lassen uns auch hier auf ein gewisses Abenteuer, auf ein Experiment ein und schauen, wo uns das hinführt. Und wir wären sehr froh, wenn ihr auch irgendwie aktiver Teil dieses Experiments sein könnt, wenn ihr einen Teller auch einmal zurück in die Küche geben könnt mit Rückmeldungen und Anmerkungen und wir daraus auch lernen können. Es wäre ganz toll. Wir freuen uns immer über Feedback und Rückmeldungen. In dieser Staffel ist es uns besonders wichtig. Also beteiligt euch doch an diesen Gesprächen, an dieser Diskussion, an diesen Themen, dann wird das eine kommunikative, dialogische Geschichte, die vielleicht dann auch eben sogar noch über diese Staffel hinausträgt.
Das wäre schön.
Ja, ich glaube, wir verabschieden uns für heute. Und nächste Woche starten wir so richtig in das Thema Gott mit der ersten Folge dazu. Haben wir jetzt gar noch nicht gesagt, glaube ich, dass wir eigentlich Doppelfolgen zumindest mal angedacht haben.
Ja, wir müssen mal schauen, ob die Küche damit nachkommt.
Ja, genau. Also ich hoffe jetzt, es passiert uns nicht dasselbe wie mit dem Freiheitsthema, dass aus jedem Thema nachher 4 Folgen werden. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch nicht fertig ausgekocht. Und wir schauen, wo es uns hinführt. Aber angedacht sind mal eigentlich 6x2 Folgen quasi. Ja.
Das heißt so, bis Weihnachten habt ihr es überstanden.
Ich habe es noch gar nicht ausgerechnet, aber gut.
Naja, hey, gute Zeit euch und hoffentlich bis nächste Woche. Und wir freuen uns, wenn wir dann was von euch zu hören oder zu lesen kriegen. Tschüss.
Tschüss.
RefLab.